Herzlich willkommen zu Rechtverständlich, dem Podcast des Bürgerservice von Justiz NRW. Mein Name ist Julia Jakobs und in diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten zu rechtlichen Themen, die Ihnen als Bürgerinnen und Bürger im Alltag begegnen können. Heute darf ich mit Frau Dr. Helena Röhrig vom Landesarbeitsgericht Hamm über das Thema Arbeitsentgelt sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Röhrig.
Vielen Dank, Frau Jakobs.
Frau Dr. Röhrig, wir haben jetzt schon in anderen Podcasts über Kündigungen und Kündigungsschutz gesprochen, aber heute geht es um ein erfreulicheres Thema, nämlich das Entgelt. Wonach richtet sich denn das Arbeitsentgelt und vor allen Dingen auch dessen Höhe?
Unter dem Begriff des Entgelts ist die Vergütung des Arbeitnehmers für seine geleistete Arbeit zu verstehen. Darunter fallen laufende Zahlungen oder auch einmalige Zahlungen des Arbeitgebers. Häufig wird das Arbeitsentgelt ja für eine bestimmte Dauer der Arbeitsleistung gezahlt, beispielsweise als Monatsentgelt oder auch als Stundenlohn. Alternativ oder eben auch zusätzlich kann ein Leistungsentgelt gezahlt werden, beispielsweise Akkordlohn, eine Prämie oder auch eine Provision. Neben einer vereinbarten Grundvergütung werden teilweise auch Zulagen oder Zuschläge gezahlt. Zum Beispiel eine Erschwerniszulage oder ein Überstundenzuschlag oder auch ein Wochenendzuschlag. Einige Entgeltbestandteile sind auch Sachbezüge, zum Beispiel ein Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann. Sondervergütungen mit Entgeltcharakter können auch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder ein 13. Monatsgehalt sein. Üblicherweise vereinbaren die Parteien ja einen Bruttolohn. Denkbar sind aber auch Nettolohnvereinbarungen. Ja, wann ist das Entgelt zu zahlen? Nach 614 BGB tritt die Fälligkeit der Vergütung erst nach Leistung der Dienste ein. Das heißt, gibt es keine besondere Regelung, entweder im Arbeitsvertrag oder eine tarifvertragliche Regelung, ist der Arbeitnehmer vorleistungspflichtig. Das heißt, erst die Arbeit, dann das Entgelt. Die Höhe des Entgelts bestimmt sich regelmäßig nach dem Arbeitsvertrag der Parteien. Sie kann sich aber auch aus einem Tarifvertrag ergeben, wenn dieser auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet. Das ist dann der Fall, wenn entweder beide Arbeitsvertragsparteien tarifgebunden sind, das heißt in der Gewerkschaft und im Arbeitgeberverband zum Beispiel, oder aber die Anwendung des Tarifvertrages oder eben nur der Entgeltregelungen des Tarifvertrages arbeitsvertraglich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart worden sind. Ist eine Vergütung vereinbart worden, dann gilt nach § 612 BGB der Grundsatz, dass eine Vergütung als stillschweigend vereinbart gilt, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Ja, das Übertragen auf ein Arbeitsverhältnis bedeutet, vereinbart man ein Arbeitsverhältnis, dann führt das stets zu einer Vergütungspflicht. Ist eine bestimmte Entgelthöhe nicht vereinbart, dann ist nach § 612 BGB die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
Das dürfte aber ja die Ausnahme darstellen, oder? Dass man einen Arbeitsvertrag schließt und nicht reinschreibt, wie viel Geld man dafür bekommt.
Tatsächlich, das betrifft Ausnahmefälle.
Ja, manchmal bekommt man ja auch Geld von seinem Arbeitgeber, wenn man gar nicht arbeitet, zum Beispiel wenn man im Urlaub ist. Wonach richtet sich das denn?
Es gibt den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Der kennt aber mehrere Ausnahmen. Da ist zunächst das Urlaubsentgelt zu nennen, denn während des Urlaubs hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Das ist das sogenannte Urlaubsentgelt. Dessen Höhe ist im Bundesurlaubsgesetz geregelt. Das Urlaubsentgelt richtet sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst des Arbeitnehmers in den letzten 13 Wochen vor Beginn des Urlaubs. Aber die in dem Zeitraum angefallene Überstundenvergütung, die ist nicht einzubeziehen.
Okay, das war jetzt ein schöner Anlass für Arbeit, trotz keiner Arbeit, trotz dem Lohn. Was ist denn aber, wenn ich krank bin? Da arbeite ich ja auch nicht und bekomme trotzdem auch noch Geld. Wonach richtet sich das?
Ja, diese Fälle sind im Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt. Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist in § 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes enthalten. Danach erhalten Arbeitnehmer ihr Entgelt weiter, wenn sie durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung verhindert werden, ohne dass sie ein Verschulden trifft. Das heißt, die Arbeitsleistung entfällt, weil der Arbeitnehmer erkrankt ist. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht dann für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 6 Wochen. Nach 6 Wochen endet der Entgeltfortzahlungszeitraum. Dann gibt es ja auch Fälle, dass der Arbeitnehmer wieder genesen ist und dann aufgrund derselben Krankheit wieder arbeitsunfähig wird. Dann beginnt der 6-Wochen-Zeitraum grundsätzlich nicht noch einmal. Das heißt, habe ich zum Beispiel wegen eines Bandscheibenvorfalls schon 6 Wochen Entgeltfortzahlung von meinem Arbeitgeber bekommen, bin dann wieder arbeitsfähig und arbeite und werde dann nochmal krank wegen dieses Bandscheibenvorfalls, dann bekomme ich grundsätzlich nicht noch einmal 6 Wochen Entgeltfortzahlung. Davon gibt es allerdings Ausnahmen. Nämlich, wenn der Arbeitnehmer vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 6 Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von 12 Monaten abgelaufen ist. Aber wie gesagt, das gilt nicht bei durchgängiger Arbeitsunfähigkeit, sondern nur bei erneuter Erkrankung. Das heißt, ich habe dazwischen gearbeitet.
Und natürlich auch, wenn ich wegen einer anderen Krankheit dann arbeitsunfähig bin, dann kriege ich dafür wieder 6 Wochen.
Genau.
Richtig verstanden. Okay. Was gilt denn eigentlich nach den 6 Wochen? Kriege ich dann gar kein Geld mehr?
Nach den 6 Wochen wird die Entgeltfortzahlung durch das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse abgelöst. Das richtet sich dann nach sozialversicherungsrechtlichen Regelungen.
Ah, okay. Keine Krankheit ist ja eine Schwangerschaft. Unter Umständen kann die mich aber trotzdem daran hindern, meine Arbeit ausführen zu können. Was gilt denn dann?
Einen Anspruch auf Entgelt ohne Erbringung von Arbeitsleistungen hat auch eine Schwangere, die sich im Beschäftigungsverbot und außerhalb der Mutterschutzfristen befindet. Das heißt, bin ich zum Beispiel im 5. Monat schwanger, bekomme aber ein Beschäftigungsverbot von meinem Arbeitgeber erteilt, dann habe ich einen Anspruch auf Entgelt ohne die Erbringung von Arbeitsleistung. Das regelt § 18 Mutterschutzgesetz. Maßgeblich dafür ist grundsätzlich der Durchschnittsverdienst der letzten 3 abgerechneten Kalendermonate vor Eintritt der Schwangerschaft. Dabei handelt es sich dann um den sogenannten Mutterschutzlohn. Der ist abzugrenzen vom Mutterschutzgeld. Ich habe gerade schon gesagt, also der Mutterschutzlohn ist nur außerhalb der Mutterschutzfristen. In den Zeiten der Mutterschutzfristen wird dann das Mutterschutzgeld gezahlt.
Okay. Jetzt fallen mir noch Feiertage als Tage ein, in denen man bezahlt wird, ohne zu arbeiten. Worauf beruht das? Kriegt man das immer an allen Feiertagen? Oder wo müsste ich da reingucken, in welches Gesetz?
Ja, Entgeltfortzahlung ist auch an Feiertagen zu leisten, wenn die Arbeitszeit infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt. Und das ergibt sich aus § 2 Entgeltfortzahlungsgesetz. Voraussetzung ist aber immer, dass die Arbeit wegen des Feiertags ausgefallen ist.
Okay. Gibt es noch weitere praxisrelevante Fälle, in denen Entgelt ohne Arbeitsleistung zu zahlen ist?
Ja, ein weiterer Fall des Entgeltanspruchs ohne Erbringung der Arbeitsleistung ist der Entgeltanspruch aufgrund Annahmeverzugs des Arbeitgebers. Die Voraussetzungen des Annahmeverzugs sind in den Paragraphen 293 fortfolgende des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Grundvoraussetzungen sind ein wirksames Angebot der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer und die Nichtannahme durch den Arbeitgeber. Das Angebot der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer hat grundsätzlich tatsächlich zu erfolgen. Das heißt, der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft in eigener Person zur rechten Zeit, am rechten Ort und in der rechten Weise anbieten. Erforderlich ist also, dass die geschuldete Arbeitsleistung und nicht zum Beispiel irgendeine andere Tätigkeit angeboten wird. Das Angebot muss auch zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, also in der Regel zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns. Ist dieser 8 Uhr, dann muss ich auch um 8 Uhr meine Arbeitskraft dem Arbeitgeber anbieten. Außerdem hat das Angebot am geschuldeten Arbeitsort zu erfolgen. Arbeitet der Arbeitnehmer also üblicherweise im Betrieb, hat er sich dann im Falle des tatsächlichen Angebots auch am Arbeitsplatz einzufinden.
Okay, das heißt, ich müsste theoretisch jeden Tag, morgen, wann auch immer die Arbeitszeit beginnt, am Betrieb quasi vor der Tür stehen und sagen, ich würde jetzt gerne arbeiten? Oder gibt es da irgendwelche Ausnahmen? Kann ich nicht vielleicht einfach anrufen und sagen, du, ich würde arbeiten, wenn du mich nimmst?
Ja, es ist nicht immer ein tatsächliches Angebot der Arbeitsleistung erforderlich. Das ist in § 295 BGB geregelt. Dort reicht in bestimmten Fällen auch ein wörtliches Angebot aus. Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber vorher schon erklärt hat, dass er die Leistung des Arbeitnehmers nicht annehmen werde. Ein wörtliches Angebot ist auch dann ausreichend, wenn eine Mitwirkungshandlung des Arbeitgebers erforderlich ist und die dann eben nicht vorgenommen wird. Zum Beispiel die Bereitstellung von Arbeitsräumen oder Arbeitsgeräten. In diesem Fall kann ich dann wörtlich dem Arbeitgeber mitteilen, dass ich meine Arbeit erbringen würde, wenn eben diese Mitwirkungshandlung vorgenommen wird. Ausnahmsweise kann auch ein wörtliches Angebot entbehrlich sein. Das heißt, ich muss weder in den Betrieb kommen, noch muss ich irgendwie meinen Arbeitgeber anrufen und sagen, ich würde gerne arbeiten kommen. Das ist nämlich dann der Fall, wenn für die Mitwirkungshandlung des Arbeitgebers eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist und diese nicht vorgenommen wird. Die Regelung ergibt sich aus § 296 BGB. Dann ist überhaupt gar kein Angebot der Arbeitsleistung erforderlich. Um da mal ein Beispiel zu geben, spricht der Arbeitgeber eine unwirksame Kündigung aus gegen den Arbeitnehmer. Das ist egal, ob das eine außerordentliche fristlose Kündigung ist oder eine ordentliche Kündigung. Dann ist in diesem Fall das Angebot für die Zeit nach Ablauf der Kündigungsfrist entbehrlich. Das heißt, hat mein Arbeitgeber mir zum Beispiel zum 31. Oktober 2024 gekündigt, dann ist ab November kein Angebot des Arbeitnehmers erforderlich, wenn diese Kündigung sich als unwirksam herausstellt.
Okay, verstehe. Für dieses Angebot des Arbeitnehmers reicht es dann, wenn ich sage, ich würde gerne arbeiten, oder gibt es noch irgendwelche anderen Voraussetzungen?
Ja, es gibt noch weitere Voraussetzungen. Wenn ein ordnungsgemäßes Angebot der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer vorliegt oder eben dieses entbehrlich ist, dann bedarf es der Nichtannahme durch den Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber nimmt die angebotene Arbeitsleistung nicht an. Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer auch während des Annahmeverzugszeitraums leistungswillig und leistungsfähig sein. Das heißt, er muss zum einen gewillt sein, die Arbeitsleistung überhaupt zu erbringen. Ein solcher Leistungswille kann zum Beispiel dann fehlen, wenn der Arbeitnehmer sich unberechtigt darauf beruft, er hätte ein Leistungsverweigerungsrecht. Dadurch bringt er ja zum Ausdruck, dass er meint, er müsste überhaupt gar nicht arbeiten. Und in diesen Fällen kann dann ein Leistungswille fehlen. Zum anderen muss er aber auch fähig sein, die Leistung zu erbringen. Das ist er zum Beispiel nicht, wenn er arbeitsunfähig erkrankt ist. Neben diesen Fallgruppen gibt es aber auch noch weitere Konstellationen, in denen trotz Nichterbringung der Arbeitsleistung ein Entgeltanspruch besteht.
Okay, also das war jetzt tatsächlich sehr interessant. Das heißt, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, wie ich es verstanden habe. Es kann sein, dass ich bezahlt werde, obwohl ich nicht arbeiten war, weil mein Arbeitgeber im Annahmeverzug sich befunden hat. Ich habe ihm also entweder meine Arbeitsleistung angeboten oder musste es in dem Fall nicht anbieten, wäre leistungswillig und leistungsfähig gewesen und der hat die Arbeit nicht angenommen, dann muss er mich trotzdem bezahlen. Interessant finde ich jetzt die Konstellation der unwirksamen Kündigung. Das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, wenn mein Arbeitgeber eine Kündigung ausgesprochen hat und die stellt sich später im arbeitsgerichtlichen Verfahren zum Beispiel als unwirksam heraus, dann bekomme ich für die Zeit, in der ich nach der Kündigung nicht gearbeitet habe, den Lohn, als hätte ich gearbeitet. Oder ist das irgendwie anders?
Genau. Grundsätzlich besteht dann ein Annahmeverzugslohnanspruch, wenn die Kündigung des Arbeitgebers unwirksam ist, die Kündigungsfrist abgelaufen ist und der Arbeitgeber die Arbeitsleistung eben nicht angenommen hat. Dann kommt man grundsätzlich zu einem Annahmeverzugslohnanspruch, aber es können sich gegebenenfalls noch Fragen der Anrechnung stellen, und zwar einmal von erzieltem Zwischenverdienst, also wenn ich dann in dem Annahmeverzugszeitraum irgendwo anders meine Arbeitsleistung erbracht habe, oder auch von böswillig unterlassenem anderweitigen Verdienst, also wenn ich andere Verdienstmöglichkeiten gehabt habe, die ich aber nicht genutzt habe.
Ja, sehr interessant. Vielleicht können wir aber noch mal ganz kurz über die Höhe des Entgelts sprechen. Und zwar gibt es ja in Deutschland den gesetzlichen Mindestlohn. Der hat ja auch was mit dem Entgelt zu tun. Was hat es denn eigentlich damit auf sich?
Es gibt das Mindestlohngesetz und dort ist ein Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn geregelt. Paragraph 3 des Mindestlohngesetzes erfasst allerdings nur den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn für geleistete Arbeit. Das ist der unmittelbar dort enthaltene Anspruch. Das heißt, der Arbeitgeber schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. Davon erfasst sind alle Stunden, während derer der Arbeitnehmer die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeit erbringt. Das kann zum Beispiel also nicht nur die Vollarbeit sein, in der ich jetzt tatsächlich arbeite, sondern auch der Bereitschaftsdienst. Mhm. Zahlt der Arbeitgeber weniger als den gesetzlichen Mindestlohn, dann besteht ein Anspruch auf eine Differenzvergütung. Bei der Berechnung ist der gesetzliche Mindestlohn je Zeitstunde festgelegt. Aber, ich habe ja gerade gesagt, unmittelbar erfasst ist nur der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn für geleistete Arbeit. Der gesetzliche Mindestlohn kann sich aber auch auf Entgeltansprüche des Arbeitnehmers auswirken, ohne dass dieser eine Arbeitsleistung erbracht hat. So ein paar Fälle haben wir ja gerade schon angesprochen. In diesem Fall kann die Höhe des Mindestlohns eine Rolle bei der Berechnung des Anspruchs spielen. Um mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Vergütung wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers. Und in diesem Fall hat er ja dann seine Arbeitsleistung tatsächlich nicht erbracht. Aber der Mindestlohn ist als Geldfaktor in die Berechnung der Annahmeverzugsvergütung einzustellen, sofern nicht ohnehin schon ein höherer Vergütungsanspruch besteht. Denn der Arbeitnehmer soll ja vergütungstechnisch so gestellt werden, als hätte er gearbeitet. Und im Fall der Erbringung der Arbeitsleistung hätte er ja zumindest den gesetzlichen Mindestlohn erhalten.
Okay, das heißt, in diesen Annahmeverzugsfällen, wenn ich keine andere Bezugsgröße habe, wie das vereinbarte Arbeitsentgelt oder wie auch immer, dann habe ich immer mindestens den Anspruch auf den Mindestlohn, den ich erarbeitet hätte.
Genau, dieser ist in die Berechnung einzustellen als Geldfaktor. Das gilt dann zum Beispiel aber auch für die Ansprüche auf Urlaubsentgelt, die wir gerade besprochen haben. Aber das setzt natürlich immer voraus, dass es nicht schon eine vertragliche Vergütung gibt, die höher ist oder eine tarifvertragliche Vergütung höher ist als der gesetzliche Mindestlohn.
Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Dr. Röhrig, für diese sehr spannenden Ausführungen zum Thema Arbeitsentgelt.
Sehr gerne.
Das war unser Podcast Recht verständlich. Hören Sie auch demnächst wieder rein. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.